Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 261. Episode des Podcast Freiburg. Und wir melden uns nach einer, man muss es doch schon so sagen, ziemlich derben Klatsche in London gegen West Ham United. Der SC Freiburg verliert im Achtelfinale der Europa League das Rückspiel mit 5:0, scheidet damit mit 5:1 aus dem Europapokal aus. Und wir machen jetzt ein bisschen Trauerbewältigung und begrüße erstmal aus Leipzig Mischa. Hallo Mischa.
Hallo Julian. Hallo, sage ich jetzt schon Paddy? Ja, hallo Paddy.
Kannst du sagen, denn wir schalten jetzt ganz weit weg, nämlich nicht nach Freiburg und auch nicht nach London, sondern auf die Kanaren und begrüßen Paddy. Hey.
Hola, hola. ¿Qué tal? Ja, hi zusammen.
Paddy hat schon den Laptop vorhin gedreht und sitzt hier direkt am Strand.
Also ich muss sagen, hier eine Spotcast-Aufnahme mit wirklich Blick aufs Meer, daran könnte ich mich durchaus gewöhnen. Also an mir sollte es nicht scheitern.
Wir gucken mal, was das Spendenkonto hergibt für dich, Paddy. Ich habe aber vermutlich schlechte Neuigkeiten, nachdem Patrick mir das weiterleitet, aber ich frage das gerne mal an, wie das mit einer dauerhaften Relocation für dich aussieht.
Ja, wir könnten da ja auch dann, damit es auch zu den Teamgedanken stärkt, man kann ja da auch immer eine Wohnung haben, dann sich ein bisschen abwechseln, sodass jeder auch mal was davon hat.
Okay, wir verkaufen jetzt keine Timeshares vom Podcast Live on Air, aber wir sprechen über das Spiel und dann ist die Frage, wenn man so jetzt in quasi tropischer Atmosphäre geschaut hat, hast du es dann besser verdaut, Paddy?
Nee. Null. Es war ganz schlimm. Also ich habe es in einer Sportsbar hier, in einer kleinen Kneipe geschaut und war ungelogen der Einzige, der in dieser Bar war. Immerhin war das dann sehr einfach, dann das Spiel zu schauen, weil der Kellner dann zumindest für mich das Einzelspiel angemacht hat und da gab es keine Diskussionen oder so. Ja, aber das hat mich dann schon sehr ernüchternd, weil ich war wirklich positiv eigentlich vorm Spiel und habe wirklich gedacht, ja okay, die Ausgangssituation ist gut, die ist auch trügerisch. Aber es ist jetzt so mal wieder so eines dieser großen Spiele und man hat leider jetzt nicht die besten Statistiken in diesen großen Spielen, aber irgendwie habe ich echt gedacht, da ist was möglich, nochmal verliert man nicht, auch spielerisch so deutlich gegen West Ham. Ich würde auch sagen, man hat nicht spielerisch so mega deutlich verloren, aber leider ergebnistechnisch sehr, sehr deutlich und umso später das Spiel war, umso mehr tat es dann irgendwie weh, dort komplett alleine so mit einem Bier zu hocken und noch nicht mal jemanden zu haben, mit dem man sich groß darüber austauschen kann. Ja, das hat dann schon wehgetan.
Mischa, du bist da ja immer etwas realistischer als wir. Trotzdem klangst du gar nicht so pessimistisch davor. Wie geht's dir jetzt damit?
Ja, war schon ärgerlich. Ich glaube, es ist erklärbar, deswegen ist es nicht ganz so, ist jetzt keine so totale Katastrophe, aber schön fühlt sich das nicht an, ne? Ich weiß nicht, ich meine, man nimmt jetzt irgendwie schon alles vorweg, wenn man das dann sagt.
Ist okay.
Aber ich habe irgendwie auch, ich habe noch relativ lang gedacht, es ist ja schon noch ein bisschen was drin, nur hat es sich nicht so angefühlt, dass Freiburg das gemacht hat. Aber ich meine, manchmal ändert sich ja auch so ein Spiel. Ich dachte auch lange, als lange noch 3-0 stand, mit einem Tor ist was zu machen eigentlich, ne? Und das gab jetzt schon häufiger auch die Sache, dass man bei Freiburg das Gefühl hatte, sie kriegen es wahrscheinlich nicht mehr hin, den Schalter umzulegen und dann ging es halt doch nochmal irgendwie. Deswegen, ja, also ich war lange noch im Spiel und dann, ich weiß nicht, wann wurde es 4-0 geschossen?
In der 70., glaube ich.
In der 77. Ja, genau. Da war ich dann nicht mehr. Da war ich dann nicht mehr im Spiel.
Ja. Ja. Und da wir jetzt keine anderen Spiele drumherum zu besprechen haben und so, können wir da relativ schnell hinspringen. Eine Sache trotzdem noch vorweg als aktuelle Neuigkeit. Wir werden es jetzt nicht als Riesenblock haben, weil es noch offiziell nichts Neues gibt. Aber die Thematik bleibt Christian Streich beim SC. Hat zumindest, glaube ich, das kann man sagen, so viel an Fahrt gewonnen wie seit Jahren nicht. Also Christian Streich hat mehrfach bei RTL, also vor beiden Spielen, gesagt, dass er es bald verkünden würde. Erst hieß es dann quasi so jetzt in dieser Woche noch oder jetzt dann eben nach dem Leverkusen-Spiel. Und es gibt einen Bild-Zeitungsbericht über mögliche Nachfolger. Es gibt irgendwie natürlich wie immer auf Transfermarkt diverse Leute, die sagen, sie hätten da Informationen, ob das stimmen mag oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es deutet zumindest deutlich mehr auf Abschied hin oder die Möglichkeit eines Abschieds als in den vergangenen Jahren. Ich denke, wir werden uns damit ausführlicher nochmal beschäftigen, wenn es dann tatsächlich gute oder schlechte Neuigkeiten gibt. Aber vielleicht mal so Bauchgefühl, Paddy, Christian Streich, nächste Saison noch Trainer beim SC?
Nein, mein Bauchgefühl wird es eher nicht sagen. Einfach weil das sehr, sehr viel, man hatte jetzt wahnsinnig viele erfolgreiche Jahre, jetzt auch einen krassen Euroleague-Run. Und ich glaube, gerade falls man Europa verpassen sollte dieses Jahr, sich auch im Kader sehr viel ändern wird. Ich glaube auch, dass so langsam kommt auch die Zeit, dass die alten, eingediegenen, wie heißt es, eingesessenen Spieler älter werden und da sich auch die Frage stellen, wie lange die das wahrscheinlich noch machen und wie lange sie zu dem Kern gehören. Man hat Spieler wie Scholloy, die wahrscheinlich im Sommer gehen werden, wenn man noch Geld für sie haben will. Und da wird sich schon einiges verändern. Und ich glaube, da ist dann wirklich die Frage, hat Streich noch die Kraft, so einen richtigen Kaderumbruch auch zu machen? Und weil dann müsste er auch mehr als nur noch eine Saison dabei sein, sondern wirklich noch 2, 3 Jahre noch mal dranhängen, um das wirklich aufzubauen. Oder sagt er, ja, okay, ich habe jetzt quasi Pokalfinale, 2-mal Euroleague-Achtelfinale, sehr, sehr viel erreicht. Wir haben ein saustabiles Fundament. Den Umbruch sollte dann vielleicht jemand machen, der mehr Kraft hat und dass bei ihm dann doch die Kraft ein bisschen zu Ende geht. Wir werden es nächste Woche wahrscheinlich erfahren, aber ich bin Tendenz eher, dass es dann sein letztes Jahr sein wird dafür.
Mischa, Widerspruch oder ähnlich?
Ich kann es irgendwie auch so null einschätzen. Ich kenne ja auch überhaupt nicht die Abwägung, also wie Streich was gewichtet, also die Gründe, warum er weitermachen würde, warum er aufhören würde. Ich habe immer auch gedacht, naja, der ist halt, also ich habe gerade nachgeschaut, der ist 58. Ich aus meiner Perspektive würde ja immer denken, man hat dann genug Geld gesammelt wahrscheinlich jetzt als Cheftrainer über 12 Jahre. Das heißt, man muss ja nichts mehr machen. Mit 58 hat man irgendwie noch einige gute Jahre, um einfach, also viele Dinge irgendwie zu unternehmen und das sollte man nutzen. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall aufhören. Aber ich weiß halt gar nicht, ob Streich so ein Typ ist, der dann nichts macht oder ob der sich dann nicht ohnehin irgendein anderes Projekt suchen muss, der da, was, also wo er dann die ganze Zeit arbeitet. Deswegen, ja, es ist irgendwie, ich glaube, so weit weg von mir, ich kann so eine Entscheidung nicht richtig nachvollziehen. Es ist irgendwie spannender als sonst, weil halt Leute drüber reden.
Ja, und ich meine, wie gesagt, wir werden jetzt auch keine Antwort darauf kriegen bis nächste Woche. Ich glaube halt, was man schon nochmal sagen kann, aktuell gäbe es zum Saisonende einen Zeitpunkt, der irgendwie halbwegs organisatorisch Sinn ergibt, damit, dass man eben mit Stamm einen Trainer hat, der offensichtlich dafür vorgesehen ist, da als möglicher Nachfolger dabei zu sein, damit, dass Julian Schuster jetzt bereit ist, auch entsprechende Trainerrollen zu übernehmen, seine Lizenz gemacht hat. Und deswegen, es fällt mir jetzt irgendwie schwer zu sagen, es wäre ein katastrophaler Zeitpunkt oder so. Und man, ich glaube, die Idee ist ja schon immer, wann kann man denn gut übergeben oder sowas. Das wäre vermutlich jetzt eher eben der Fall, als wie Paddy sagt, dann mitten in einem Umbruch oder so. Aber ob wie Streich das sieht, ich weiß es nicht. Paddy?
Ist ja halt jetzt, weil du es gerade gesagt hast, mit Stamm und Schuster, wenn wir den Ball mal aufgreifen, wen würdet ihr da vorne sehen? Also ich bin auch eher bei Stamm, einfach weil er letztes Jahr den Vertrag langfristig verlängert hat und da habe ich mir schon gedacht, das könnte so dies, den hätte er nicht verlängert, wenn nicht die Aussicht wäre, dass er mal auf lange Sicht nach oben aufsteigt. Aber gerade das mit, ja, Julian Schuster hat jetzt seine Trainerlizenz gemacht in dem sehr guten Interview beim Füchse Talk, Konkurrenzpodcast anmerken, aber muss man machen, weil es echt ein sehr, sehr nettes Interview super ist. Klang das auf jeden Fall schon, dass er sich deutlich bereit verfühlt, auch größere Aufgaben als nur Verbindungstrainer zu sein im Verein. Es wird auf jeden Fall, denke ich, beide Personale sind sehr, sehr interessant. Schuster hat halt noch keine Profi-Erfahrung. Das ist das Einzige, was wahrscheinlich dagegen sprechen würde. Und ja, ich bin dann halt auch noch in dem Sinne dann sehr gespannt, wie sich das Trainerteam verändern könnte. Bleiben alle Co-Trainer, gehen welche, weil sie dann doch vielleicht sich auch die Chance sogar erhofft haben, weiter nach oben zu kommen im Verein. Ich glaube, das wird einfach, ich kann es so gar nicht einschätzen. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber das wird super interessant. Was tendiert ihr zu? Ich mal unter der Voraussicht, dass er geht. Kann ja auch sein, dass wir nächste Woche hören, jo, er bleibt, dann ist es die ganze Diskussion Mumpitz.
Also vielleicht kann man aber sagen, dass es ist wahrscheinlich die eine der besten Situationen, um zu gehen. Also das, ich glaube auch vor 3-4 Jahren wäre es halt schlimmer gewesen. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon hin und wieder gesagt. Und dann, ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, wer dann im Endeffekt vorne steht. Also wahrscheinlich ist es für uns sehr wichtig, weil wir hören uns die ganze Zeit Pressekonferenzen an und das wird dann halt wahrscheinlich ein großer Unterschied sein. Ich kann mir aber vorstellen, das sollte jetzt wirklich Stamm oder Schuster, einer von den beiden da vorne stehen, dass es halt noch mal krasser ein Trainerteam wäre. Und dass die dann halt Dinge zusammen entscheiden. Ich weiß, vielleicht steht auch Bruns vorne. Auch eine Option, oder? Also, keine Ahnung. Ich kann es dann wäre es halt krass, so ein SC-Trainerteam, was auch nett wäre, finde ich so insgesamt.
Meinetwegen wieder der etwas auch, andere Verein.
Ja, schon, ne? Wer hat's gemacht? Es gab doch manchmal so gleichberechtigte Trainer, oder?
Ich erinnere mich nur noch, dass Berti Vogt zum Beispiel so 8 Co-Trainer mitgebracht hat und so. Aber das war jetzt, ich weiß nicht, ob da jetzt eine Gleichberechtigung geherrscht hat. Ich glaube tatsächlich in der Bundesliga,
Hüppchen?
Da war ja schon der SC noch am ehesten mit sowas dran, oder?
Ich dachte irgendwie Sammy Hüppje und...
Jeden Fall mal Konstrukte, dass irgendjemand noch nicht die entsprechende Lizenz hatte und dann nur Teamchef war, während der Cheftrainer dann jemand anderes war. Das gab es auch beim DFB doch auch mal irgendwie mit bei Ribbeck oder so damals.
Ich glaube halt, was grundsätzlich dann natürlich eng wird, wenn jetzt so ein Flo Bruns zum Beispiel den Job dann nicht bekommt oder so, ist dann auch die Frage, bleibt er dann, weil man da sucht er dann doch eben woanders seine Option, wo man vielleicht dann die Beförderung realistischer bekommen kann. Es muss ja auch keine interne Lösung sein, ne? Also von dem Artikel her klang es so, als ob man sehr viele andere Möglichkeiten zumindest ausgelotet hat. Auch jetzt dann natürlich bei allen möglichen Namen bestimmt auch mal angefragt hat. Das ist ja auch einfach der Job. So, das sollte man dann auch machen, was jetzt ein Hürzeler machen möchte und so. Das sollte man als der Verein dann auch in Erfahrung bringen. Das hat sich jetzt eh erledigt. Aber ich glaube, es wird dann da schon auch Verlierer geben und die werden dann vermutlich nicht weitermachen wollen. Und man dann eben natürlich der Vorteil, wenn dann zum Beispiel eben Stammtrainer wäre, ist halt die zweite Mannschaft frei, die man dann wiederum jemandem wie Julian Schuster anvertrauen könnte. Und das wäre natürlich der einfachste Schritt sozusagen, sich da seine eigene Pipeline aufrechtzuerhalten und eine Notfalloption zu haben, falls sich das Ganze eben als Markus Sorg und nicht als Christian Streich-Situation entpuppt, dann kann man natürlich dann immer noch reagieren. Ja.
Ich denke, damit rechne ich aber ohnehin eigentlich. Ja. Dass wenn Streich geht, dass man dann nicht sofort den nächsten für die nächsten 10 Jahre hat. Ja. Sondern das ist dann halt eine recht normale.
Gut, ich glaube, Christian Streich hat die ersten 3-4 Jahre immer gesagt, er wird ja auf gar keinen Fall irgendwie hier lange oder so lange bleiben oder so. Und jetzt hat er von den 16 Finke-Jahren auch 12,5 gemacht. Also
vielleicht kommt er auch noch auf die 16. Mal gucken. Ja,
genau. Also nach der nächsten Folge, wenn wir das aufnehmen, wissen wir vielleicht schon mehr. Spätestens nach der Länderspielpause wissen wir definitiv mehr. Ja, und jetzt haben wir uns lang genug davor gedrückt. Darf man dann doch mal das Spiel besprechen, das wir gestern Abend gesehen haben. In London war von uns drei keiner. Alex hätte fliegen wollen, aber konnte leider nicht, da sein Flug durch den Streik in Berlin und anderen Flughäfen gestoppt wurde. Das ging ja auch einigen aus Freiburg so. Und ja, dementsprechend der Gästeblock auch eine Spur leerer, als das sonst auch noch gewesen wäre. Aber auch am TV, also es hat bei mir auf jeden Fall den ganzen Tag enorm gekribbelt. Ich hatte so dieses leichte Aufregungsbauchweh irgendwann. Und ich habe es dann auch am Fernsehen geschaut, zusammen mit Paul in Frankfurt. Aber so 100% das Gleiche wie natürlich vor Ort sein kannst, ist es natürlich trotzdem nicht. Die Aufstellung kommt ja bei der UEFA schon immer relativ früh, 75 Minuten anscheinend, ich dachte sogar schon noch früher oder so. Irgendwas, was euch jetzt erstmal West Ham-mäßig sofort ins Auge gestochen ist, Mischa?
Antonio hat halt gespielt und irgendwie hatte ich dann geguckt, ich glaube, der ist jetzt gar nicht so krass immer dabei und wird, glaube ich, auch eine größere Rolle spielen. Und das war für mich eigentlich die größte Änderung. Ward-Prowse war nicht dabei, ne? Der die Standards schießt und da sehr gut dabei ist. Deswegen, das waren so, glaube ich, meine beiden Gedanken, die ich kurz hatte. Aber ja, grundsätzlich hatte ich vor dem Spiel dadurch jetzt kein schlechteres oder besseres Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, Ward Prowse ist mir auch aufgefallen und da hatte ich dann gedacht, den Gedanken, ja cool, dann müssen wir uns zumindest über die Standards erstmal weniger Gedanken machen. ja, Bow und Kudus finde ich halt eine krasse Achse. Also Bowen ist mir, ich weiß nicht, hat der also in der Gruppenphase schon gegen uns gespielt? Wahrscheinlich, aber der ist mir dort quasi noch gar nicht aufgefallen. Und erst jetzt im Hinspiel, dass der unfassbar gewirbelt hat, dort auf der rechten Seite. Und vor dem hatte ich ein bisschen Schiss in dem Spiel, weil der eben letzte Woche sehr, sehr gut drauf war. Und leider, ja, gestern wieder. Das ist mir so aufgefallen und da hatte ich dann doch ein bisschen Schiss.
Ja, ich konnte es am Anfang gar nicht so richtig aufstellen, weil ich halt Paqueta versucht habe, auf so eine 10 oder so zu setzen und Bowen irgendwie halt vorne rein. Und das ging nicht so auf von der Logik der Aufstellung. Hat es dann jetzt, also ja, es war dann schon irgendwie den einzigen, den man natürlich automatisch kannte, war Mafropanos, aber man mittlerweile, dadurch, dass es jetzt das vierte Spiel war, waren dann doch alle so bekannt soweit. Bowen dann als Rechtsaußen, hat echt, wie Paddy sagt, echt ziemlich gut funktioniert, finde ich. Aber Antonio hatte ich mir vorher keine so krassen Sorgen gemacht, weil ich den auch jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Und das war schon krass. Also der hat schon echt körperlich auch nochmal eine Herausforderung dargestellt, die man so jetzt nicht hatte. Also der war ja auch bisher nicht dabei. Im letzten Spiel war Bowen auf der 9 vorne und Ward Prowse hinter ihm und so, Paqueta dann da links daneben und Kudus rechts außen und so. Also es ist schon auch ziemlich flexibel, wie sie das da jetzt aufgestellt haben, vermutlich eben auch als Reaktion auf das Hinspiel. Aber ja, ansonsten, ich glaube, wenn ihr jetzt nicht mehr unbedingt was zu West Ham habt, was halt trotzdem auffällig ist, du kannst dann halt in der 60. Ward Prowse bringen für einen Paqueta, der richtig sauer war, dass er raus musste. Und hast immer noch natürlich eine Top-Bank und so. Das ist schon enorme Qualität. Denn so ein Kudus, absoluter Wahnsinnsspieler. Das ja, was er da, also da, das war ja nicht erst das beim Tor so klar, das war ja schon wirklich fantastisch, was er da teilweise hingelegt hat. Ja, auch schon bei Ajax. Ja, also einfach eine krasse Mannschaft. Der SC hingegen, da glaube ich, können wir uns einig sein. Keine große Überraschung, Micha.
Nö, nicht richtig. Also ich hatte mir weiter das 5-3-2 hatte man ja jetzt vorher gespielt, aber ich habe mir jetzt dann auch nicht mehr gedacht, dass das kommt, nachdem das jetzt mit der Viererkette so gut funktioniert hat gegen Bayern, gegen West Ham und gewissermaßen ja gegen Bochum auch. Naja. Aber deswegen keine große Überraschung. Diese Sache Höhler oder Gregoritsch war ja ein bisschen egal, ne? Das ist klar, dass der eine für den anderen irgendwann kommt, wenn alles
Ja,
normal läuft.
genau, also dann hinten eben Günther Gulde, Ginter Sidia, Doan, der dann wieder den Weg dazwischen machen kann, das potenziell dann eben zu einer Fünferkette machen kann, wenn man es möchte. Und Höfler, Eggestein, Grifo links, immerhin Grifo durfte jetzt die großen Spiele machen. Ob das Spiel jetzt allerdings die Werbung war, dass er das nächste auch noch macht, weiß ich zu wage ich zu zweifeln, aber gut, gibt ja jetzt auch erstmal keins mehr. Und Scholloi dann eben auch mit vorne drin. Und Höhler als der Stürmer dazu. Paddy, hast du irgendwie einen anderen Wunsch noch gehabt? Weil mir war einfach mehr der Wunsch gewesen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie alle am Sonntag nicht so viel gespielt hätten. Aber sonst.
Ja, da gehe ich mit. Ich hätte mir einfach Gull gewünscht, glaube ich. Ich weiß halt nicht für wen. Das ist so das Problem, weil die da vorne das eigentlich relativ gut machen aktuell. Also Scholloi spielt super. Den kannst du nicht rausnehmen. Der ist ein absoluter Leistungsträger. Höhler macht das sowieso gut. Grifo ist gut und ist auch okay, dass er das Spiel bekommen hat. Joran hat die letzten Spiele auch super gespielt und Eggestein, Höfler. Also da kannst du nicht einen davon rausnehmen und beispielsweise Höfler, Röhl spielen lassen in dem Spiel. Dann wird's zu offensiv. Und du läufst den ins offene Messer. Ist jetzt nicht so, dass nicht anderweitig jetzt gestern auch so war. Aber nee, also passt. Aufstellung war so wie erwartet. Ich hätte Gregoritsch ein bisschen mehr erwartet vorne drin, einfach weil er die letzten Wochen funktioniert hat. Aber konnte verstehen, dass man natürlich an dem, was funktioniert, nämlich ihn reinzuwerfen in der zweiten Halbzeit und die Dinger machen zu lassen, dann auch nichts ändern wollte. Ja, und halt Innenverteidigung, Ginter Gulde stellt sich allein auf. Es war klar, dass es bei Lienhardt, obwohl er mitgeflogen ist, nicht reichen würde für die Startelf. Daher, ja, bin ich voll fein damit mit der Aufstellung gewesen. Hab auch gedacht, dass damit auf jeden Fall was drin ist.
Ja, das hat sich dann aber vom Spielverlauf sehr schnell anders dargestellt als im Hinspiel. Ich glaube, man kann einfach so die Zeit vor dem Tor ein bisschen zusammenfassen. Und naja, also es gab so ganz am Anfang, glaube ich, die ersten 2-3 Minuten hat der SC ganz gut quasi auch nach vorne noch begonnen. Aber West Ham hat dann schon sehr, sehr schnell irgendwie Druck aufgebaut. Mischa, hattest du das Gefühl, das war direkt quasi auch so Gameplan-mäßig, dass sie so hoch pressen, oder war das einfach das übliche Spiel?
Ein bisschen mehr pressen schon, hatte ich das Gefühl, dass sie es gemacht haben vor dem 1-0. Nach dem 1-0 hat man ja auch gesehen, dass sie es dann wieder etwas ruhiger haben angehen lassen. Aber Freiburg konnte, obwohl jetzt frage ich mich gerade, konnten die nicht so gut aufbauen, weil West Ham das so gut gemacht hat? Oder hat man vielleicht von vornherein auch schon gesehen, dieses krasse sich freilaufen, dieses sehr mutige Spielen, was man im Hinspiel hatte, das konnte man irgendwie nicht durchziehen. Und ich weiß nicht, ob es an West Ham lag oder an Freiburg. Aber ja, also ich finde, man hat dann schon auch relativ schnell gesehen, dass das ein anderes Spiel wird. Zumindest halt bis zum 1-0 fand ich schon eigentlich, gab es ziemlich viel Druck von West Ham.
Ich würde noch kurz auf was ganz anderes eingehen, aber was dazu sehr gut passt, nämlich so ein bisschen Stimmungseindruck, der mir aufgefallen ist. Einerseits, dass, ich will jetzt nicht sagen, West Ham war laut, aber zumindest war dort, kam Stimmung auf vom Heimpublikum, direkt von Beginn an. Also das war jetzt halt dieses eher englische Stimmung, also mal kurz schwappt was hoch und so, also weniger dieses sehr einstudierte Gesangsmäßige. Das fand ich interessant, weil das ja, also gerade letztes Jahr, Julian, du warst ja mit dabei im Dezember, da war halt nichts eigentlich. Und was ich auch an der Stelle sehr cool fand, dass die Fans, also unsere Fans, obwohl ja eigentlich nichts erlaubt war, sehr mit großem Ideenreichtum versucht haben, eine Choreografie auf die Beine zu stellen, mit rot-weißen Regenschirmen, die, weil Regenschirme wohl erlaubt waren, mit reingenommen haben, Fähnchen gebastelt haben aus Krücken und alle möglichen Teleskopstäben, die man so irgendwie hatte. Und das fand ich sehr, sehr cool, man hat Konfetti gebastelt, hat dann wirklich versucht, diese Sachen zu umgehen und hat, also ich habe dann wirklich gedacht, hey, das ist stimmungstechnisch ja, also das ist ein großer Unterschied, obwohl es insgesamt ein deutlich leerer, in Anführungsstrichen, Gästeblock war als noch letztes Jahr.
Ja, und der Stehbereich war ja, also beides ist hoffentlich Stehbereich, aber der designierte quasi Bereich, wo unten ist, war ja eh quasi voll mit vermutlich auch relativ ähnlichen Leuten insgesamt. Ich fand das auch sehr, sehr cool, also nicht genau mit der Krücke, mit der Fahne und sowas. Ich hatte leider noch nicht so viele Bilder sehen können, weil die, wenn sie kommen, ja dann meistens jetzt irgendwann erst nachmittags, abends oder sowas erscheinen. Nur der SCF oder Nordtribüne oder wer auch immer dann diesmal hochlädt. Aber es war auf jeden Fall sehr ideenreich, das zu umgehen. Und ja, wie du sagst, das war ja auch dann schon trotzdem wieder so, dass es dann nach dem 2-0 oder so, dass bei West Ham dann auch nichts mehr groß zu hören war oder so, aber auf jeden Fall hat man das Spiel gemerkt, dass das was anderes ist für die, so ein K.O.-Spiel und so, und dass dann da auch nochmal mehr Zuschauerfokus drauf liegt. Auch wenn dann immer noch so englische Eigenheiten oder mittlerweile englische Eigenheiten, wie dass das Stadion leer war vor Abpfiff quasi beim 5-0 auf der Gegengerade und so, aber naja, man muss nicht mit allem anfreunden.
Ich würde da kurz jetzt, um den Bogen wieder zum Sportlichen zu spannen. Ich finde es sehr krass, wie West Ham das Spiel angegangen ist, weil der SC das ja, wir hatten es ja davon, die ersten 2-3 Minuten super gut reinkamen. Doan hatte ja sogar schon ein Füßchen, sage ich mal. Und ich weiß nicht, gefühlt habe ich es das erste Mal gedacht, dass West Ham uns richtig ernst nimmt. Das war bei den anderen drei Spielen nicht so, also in der Gruppenphase nicht, weil sie uns da einfach so dominiert haben, dass die das runtergespielt haben. Im Hinspiel haben sie uns ernst genommen, da hat aber der SC es einfach sehr, sehr gut gemacht und hat dann das Glück auf der Seite gehabt. Und jetzt muss ich wirklich sagen, man hat ein bisschen gemerkt, dass sie auch durchaus angespannt waren und wirklich versucht haben, diesen Druck im Aufbauspiel vom SC aufzubauen, um wirklich dieses auch schnelle Tor irgendwie zu erzwingen. Weil man wirklich gemerkt hat, okay, aushalten wollen sie sowieso nicht, das will keiner. Aber die haben dann wirklich gemerkt, okay, von denen geht durchaus Gefahr aus. Wir dürfen uns da auch nicht einlullen lassen oder so, weil sonst kann es auch sein, dass wir keins machen. Und das, finde ich, hat man ganz stark gemerkt.
Ja, also vielleicht auch zu diesem Gesamteindruck. Ich glaube auch halt, was, also man hat es ja im Hinspiel geschafft, eigentlich halt West Ham ganz selten in diese Situation kommen zu lassen, in der man dann ganz klar gesehen hat, dass die individuell so überlegen sind, ne? Sondern ganz viel, also hatte man halt selber den Ball, hat die laufen lassen, West Ham hat relativ passiv gepresst und hatte dann hin wieder Umschaltsituationen, in denen man dann schon gemerkt hat, oh shit, also, ne, da musste man doch einige Situationen gerade in der zweiten Halbzeit irgendwie überstehen, in denen West Ham halt deutlich besser war. Aber dadurch, dass 0-0 lang gehalten hat und es irgendwie selbstbewusst gemacht hat, kam man so selten in diese Situation. Und dadurch, dass West Ham dann ein bisschen offensiver gepresst hat und Freiburg einfach das nicht so gut gemacht hat wie im Hinspiel, kam es dann halt ständig in diese Situation, ja. Und dann, deswegen hat dieses Spiel auch so einen komplett anderen Charakter. Aber hat man schon gemerkt, was für ein Potenzial ja auch schon im Hinspiel irgendwie da geschlummert hat und was Freiburg dann irgendwie geschafft hat, dass es halt sich nicht entfaltet. Aber dafür muss halt einiges gelingen auch.
Ich glaube, vor allem eben das fehlende Können, sich da rauszuspielen. Das war ja nicht fehlendes Wollen, weil das hat man sehr, sehr klar gesehen. Auch beim sehr hohen Anlaufen war es immer noch so. Atubolu hat mit Gulde da unten sehr viel gespielt am Anfang, weil das noch die Sachen waren, die am wenigsten unter unmittelbarem Druck waren. Auf Höfler hat es ein paar Mal versucht, spielerisch zu lösen, dann auch mit diesen Aufdrehmomenten, die er sonst auch hatte, aber das haben sie deutlich besser zugestellt. Die haben dann sehr oft jemanden geschoben, der nach dem Aufdrehen auch noch sofort da war und dann erzwungen hat, irgendwie den Pass zurückzuspielen oder es halt vertikal zu machen. Sie haben es dann ein paar Mal vertikal gemacht, das hat dann aber meistens nicht so gut funktioniert. Es gibt ein paar Momente gleich. Aber das Problem dann vor dem Tor ist ja vor allem, dass dann West Ham in eine Standardsituation kommt, nämlich eine Ecke, und der SC kann sich daraus einfach nicht befreien. Ich glaube, es ist dann die vierte Ecke, mindestens aber die dritte, direkt hintereinander. Und alle kommen ziemlich ähnlich. Suchek läuft quasi immer kurz ein und soll dann irgendwie verlängern oder direkt aufs Tor bringen oder so, und Freiburg kriegt's immer verteidigt, aber auch nicht jetzt extrem souverän. Und beim dritten Mal ist es dann der Lauf von, also Creswell schlägt die Ecke, Suchek läuft da rein und verlängert einfach einmal durch, quasi am Tor lang, und Paqueta muss sie nur noch aus einem Meter reindrücken. Ist das jetzt irgendwie ein klarer Fehler oder wie kann man das Tor irgendwie besprechen? Habt ihr da ein Gefühl für? Standards halt immer schwierig, ne?
Standards sind schwierig. Kurzer Pfosten kennen wir selber, dass das nicht immer so super leicht zu verteidigen ist. Und Höfler war ja sogar nah dran irgendwie. Ja. Und danach.
Es ist jetzt halt aber die zweite Ecke in sehr kurzer Zeit, die gerade auch über einen kurzen Pfosten quasi einschlägt. Anders natürlich, aber ist dann auch Pech, dass er wirklich durch alle durchrutscht, Höhler da nicht rankommt und so. Aber irgendwie toll sieht's nicht aus, ne, Paddy?
Nee, aber ich habe jetzt auch keinen Tipp auf Lager, wie man es besser verteidigen kann. Weil mich nicht nervt eigentlich viel mehr, dass man davor halt, oder dass man die dritte oder vierte Ecke halt zulässt, weil man es nicht schafft, die davor besser zu verteidigen und den Ball einfach mal rauszubringen. Und ja, ich meine, wenn halt viermal die gleiche Flanke reingeschlagen wird, kann halt dann durchaus mal sein, dass da einfach mal einer durchkommt dann.
Ja.
Deswegen ist halt, der Zeitpunkt ist halt bitter, weil das halt so früh war dann auch. Und das hat dann schon ein bisschen auf meine Stimmung gedrückt, weil ich habe schon gedacht, man könnte halt mit diesem Hinspielergebnis mehr als 8 Minuten oder 9 Minuten durchhalten. Und dann war klar, okay, jetzt wird es ein ganz anderes Spiel, weil jetzt musst du selbst treffen, um weiterzukommen. Und das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet einfach.
Ja, ist auch so klassischerweise, wenn du gegen Bayern oder so spielst, was eigentlich nochmal eine deutlich höhere Hausnummer ist als West Ham, ne? Aber von der Idee ist dann ist ja immer das, je länger du es hältst, desto mehr merkst du bei denen teilweise, dass sie dann so ein bisschen überrascht sind, dass es irgendwie nicht von selbst gelaufen ist oder dass sie dann doch ein bisschen unruhiger werden oder manche Sachen etwas aufmachen oder so, gerade unerfahrene Spieler dann vielleicht etwas überpressen oder sowas. Und das nimmst du dir natürlich alles, wenn so früh das Tor fällt. Hätte man aber auch direkt wieder auf Null setzen können. Unmittelbar nach dem Tor macht es der SC gut und kommt mit Scholler auf echt eine große Chance. Mal eine sehr schön ausgespielte Kombination, so wo ich glaube, Doan erst den Ball quasi mit nach vorne bringt. Und dann ist es auf jeden Fall eine Kombination mit Eggestein und Höhler und spielen dann steil auf Scholler, der im Strafraum abschließt. nicht ganz so stark, aber sehr knapp am Pfosten vorbei. Das wäre eine coole Antwort gewesen.
Ja, voll. War hübsch. Ist gut, dass du es nochmal sagst. Ich glaube, wir kommen auch auf 1-2-10. Es gab ja schon, also Freiburg mit dem Ball war nicht so schlecht. Gegen den Ball hat man es halt nicht geschafft. Deswegen ist auch immer wichtig, ne? Viel Ballbesitz ist vor allem auch häufig eine defensive Maßnahme.
Und
ich würde das kurz noch ein bisschen bestätigen, weil gerade so zur Halbzeit natürlich online sehr viele negative Stimmen dann aufkamen nach dem Motto, ja, die Mannschaft hätte ja gar nichts probiert und es war ja gar nichts und überhaupt, das ist ein Achtelfinale.
Für Julian gerade, ne?
Ja.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass hier nichts probiert wird. Ich habe gesagt, ich möchte, dass man jetzt voll ins Risiko geht. Und da bleibe ich auch dabei.
Aber da war schon sehr viel negativ und das fand ich eben nicht. Also das fand ich einen deutlichen Unterschied, auch im Vergleich zum Spiel im Dezember in London. Man hat wirklich versucht, offensiv Ideen zu entwickeln, Angriffe zu fahren, hat diese teilweise sogar echt hinbekommen. Und deswegen war ich selbst dann auch beim Halbzeitstand eigentlich immer noch nicht ganz am Boden, ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen, aber nur es gab diese Aktion und es hat mir durchaus gefallen, dass sie trotzdem wirklich versucht haben, dann wirklich auch direkt nach dem 1-0 zu sagen, ja, okay, wir versuchen es, aber West Ham war halt stark.
Ich würde, um so ein bisschen dagegen zu halten, würde ich erstmal sagen, West Ham hat halt eigentlich das Pflicht 2-0 auf dem Fuß. Also Kudus kriegt, nachdem Antonio extrem stark Gulde stehen lässt, kriegt und flach, so klassischer FIFA-Pass, ne, flach in den Rückraum. Und Kudus läuft ein und kriegt den Ball irgendwie am Tor vorbei. Aber da das Tor war leer, den muss er einfach nur noch reinschieben. Dann muss es da eigentlich 2-0 stehen. Ansonsten würde ich auch sagen, was Mischa hat es vorhin schon mal angedeutet, West Ham zieht halt nicht durch bei sowas. Ne? Also machen sie nie, das haben sie bei uns auch nicht gemacht irgendwie. Die bleiben dann nicht erdrückend oder so, sondern die haben sich dann auch quasi zurückgezogen und dann halt statt Angriffspressing mehr so ein Mittelfeldpressing gemacht. Und das hieß aber halt nicht, dass sie deswegen irgendwie weniger im Spiel waren, fand ich. Also es war kein Abgeben komplett von Spielkontrolle, sondern halt ein Verändern der eigenen Idee, wie sie vor Tor kommen wollen. Und klar gibt der Spielverlauf dann halt insoweit auch recht. Sie machen es aber auch extrem effektiv dann natürlich.
Ich muss gerade noch eine Szene erwähnen, weil du gerade schon kurz vor diesem möglichen 2-0 von Kudus eine Freistoßsituation für einen SC aus eigentlich echt guter Position, rechtes Halbfeld, die aber sonst wo landet. Und das war so eine Situation. Ich glaube, da gab es in der zweiten Hälfte ganz auch noch mal so eine Freistoßvariante. Und die hat mich zur Weißglut gebracht, weil waren da wieder so Sachen, wo ich denke, boah, jetzt hast du eigentlich eine sehr, sehr gute Situation, um zumindest zu einer Chance eventuell zu kommen. Und dann landet die Flanke halt direkt im Aus. Und das muss ich noch kurz erwähnen, weil das hat mich echt sauer gemacht.
Ja, ich habe jetzt auch ein paar Sachen wieder, die mir in den Kopf kommen sind. Das eine ist, glaube ich, auch mit dem, dass West Ham nicht so durchzieht, dachte ich, das ist halt, das ist schon gut für den SC, ne? Also weil auch, ja, eigentlich dieses hohe Pressing ist nichts, womit der SC immer so perfekt klarkommt und dann hat man irgendwie auch das Gefühl noch länger, dass man sich da irgendwie was drehen lässt. Und dann aber, also das Problem, die Szenen, die du noch angesprochen hast, wo Kudus das Tor nicht gemacht hat, zwei Sachen. Erstens, ich glaube, Gulde ist da auch, hat sich so abgesetzt, ne? Und da musste ich halt stark an Lance denken, weil das, er hat es halt genau nicht gemacht, dass er jetzt einfach voll in den Infight geht mit Kudus und mit Antonio und dann das verliert und der läuft dann frei aufs Tor zu. Aber ja, mit dem Absetzen zeigt sich auch, dass es nicht immer die perfekte Lösung, weil man danach halt ein 1-gegen-1 ist. Und das will ich eigentlich auch noch sagen. Gulde war echt überfordert mit Antonio. Das war schon krass auch. Und ich kann mich daran erinnern, dass Freiburg immer schon Probleme hatte in der Innenverteidigung, wenn es so sehr physische Stürmer sind. Ich hatte das Gefühl, das ist in letzter Zeit nicht mehr so stark gewesen. Aber hier, ich meine, der ist vorne geblieben, hat damit eigentlich Ginter und Gulde gebunden. Und die haben aber auch zig Bälle festgemacht. Also er hat zig Bälle festgemacht und dann wurde es eben spannend für West Ham. Und das war schon ein großer Unterschied zum Hinspiel.
Ja, auf jeden Fall. Gerade so diese, also das halt, die West Ham konnte sich zurückziehen und halt einfach über das Mittelfeld drüber spielen, weil sie so erfolgreich damit waren, dann da kurz festzumachen und dann war meistens nur noch Höfler zum Beispiel da und dann kam er erstmal damit zwei nachgerückt, konnte da einfach zurücklegen und hatte plötzlich Überzahlen. So, das war schon auch smart gespielt und auch einfach, hat man aus der körperlichen Überlegenheit, die man hatte, auch taktisch was gemacht. Das ist eigentlich immer ziemlich cool. In dem Fall jetzt nicht. Und um euren Punkt nochmal stärker zu machen, vor dem 2:0, eigentlich ist das die beste Phase vom SC fast. Mhm, ne? Also da gibt es die, um schnell durchzugehen, eine Szene, die danach gar nicht groß besprochen wurde, die ich eigentlich riesig fand, war, dass Günther kriegt so ein hohes Zuspiel und legt den quasi direkt ab, oder nicht ab, sondern spielt den da so halb hoch rein und Scholloy ist irgendwie, will ihn anders laufen oder so, zieht nicht voll durch, denkt vielleicht auch, es ist abseits, ich weiß es nicht, aber wenn er da rankommt, das hat sein Gegenspieler stürzt nämlich, aber es war kein Foul, das heißt, dann wäre er alleine vom Tor gewesen. Riesenszene eigentlich, aber dadurch dann halt knapp nicht. Und es gibt die Szene, wo Scholloy so einen Steilpass auf Höhler spielt, der eigentlich zu weit ist und dann kämpft Höhler um diesen Ball und Mavropanos rutscht weg von sich, ohne Kontakt, also leichter Kontakt an der Schulter, aber das hat nichts mit dem Fall zu tun, im Strafraum, Höhler hat den Ball und es gibt einen Foul. Und jetzt, ne, ich verstehe den Pfiff, gerade als Schiri willst du halt dann so ein strittiges Ding irgendwie im Zweifel lieber nicht dir auf die Kappe schreiben und so, aber enorm nervig, gerade wenn man dann gleich sich das 2:0 anschaut, was ziemlich identisch fällt.
Voll. Was heißt identisch fällt, aber zumindest wo halt eine Aktion abgepfiffen. Also
der Verteidiger fällt ziemlich identisch.
Genau. Ja, so kann man sagen. Wo halt auf der einen Seite eine Aktion abgepfiffen wird, die halt auf der anderen Seite ignoriert wird. Und ja, das hat mich auch tierisch aufgeregt. Und dann gab es ja aber noch davor, also zwischen dem Stürmerfoul und dem 2:0, gab es ja auch nochmal diese eigentlich sehr, sehr gute Kombination, wo Eggestein den Ball vor dem Strafraum bekommt oder im Strafraum versucht abzuziehen und Eggestein typisch natürlich drüber zieht, aber nicht so wie gewohnt, sondern so eine Bogenlampe dadurch existiert, dass es eine Flanke nach außen auf die Außenbahn wird, die dann, ich glaube, von Doan oder von Sonner wieder reingebracht wird. Und da habe ich echt gedacht, ja, okay, krass, wir sind drin, ja, ne, wir holen uns das Ding, oder zumindest wir machen vor der Pause noch eins, nur um dann halt 60 Sekunden später oder so gefühlt einen Schlag in die Magengrube zu bekommen, weil ja, Bowen oder Günni hat den Ball eigentlich, Bowen geht drauf und ja, in den Zweikampf rein, für mich jetzt auch nichts, was man pfeifen muss.
Nee, genau. Also
ist halt bitter, dass es davor bei der Höhle-Aktion halt gepfiffen wurde. Das ist halt das Ärgerliche. Und dann verliert Günther den Ball. Bowen läuft aus 25 Metern irgendwie ins Zentrum, kurz vorm Strafraum, schießt ab. Günther geht nicht hin und der Ball schlägt rechts unten ins Eck ein. Für mich nicht haltbar. Ja, und auf einmal steht 2:0 und ich habe mich gefragt, warum.
Ja, gute Frage. Also es ist halt auch so ein bisschen ein Tor, wie genau beschrieben ist. Also aus dem Abschlag und dieser Suchek leitet einmal weiter und Antonio lässt einmal durch und schon ist halt Bowen da irgendwie am Ball. Trotzdem sind da drei Freiburger. Ne? Das ist dann natürlich schon ein blöder Zufall sozusagen, oder nicht Zufall, sondern halt eine blöde Entwicklung, dass Günni den Ball eigentlich halt schon hat und dann ihn wieder verliert und dann halt dieser leichte Kontakt, der dann auch für mich nicht reicht, um da irgendwas zu pfeifen, aber finde auch, dass Ginter da irgendwie noch irgendwie in die Blocksituation kommen kann oder sagen wir, Ginter ist so gut, dass ich ihm eigentlich zutraue, den da auch noch zu blocken. So schlägt er halt dann quasi auch noch in seinem Eck ein. Also eigentlich ist er dafür da, dass Atubolo ins andere Eck kann. Das war dann schon doof, aber muss man auch mal sagen, der schießt da aus 16 Metern ins Eck und da gibt's nichts zu halten. Das ist schon auch eine Qualität gegen die eigene Laufrichtung.
Das waren schon viele, viele gute Schüsse, die West Ham da gegeben hat. Ist keiner von denen, bei denen man denkt so, boah, was für ein Strahl oder so, aber halt alle sehr platziert und so scharf, dass, ja, dass man da halt nicht mehr richtig hinkommt, würde ich sagen zumindest. Obwohl das, ja, können wir jetzt auch Tor für Tor mal ein bisschen durchgehen, weil alle Tore genau da ins rechte Eck fallen, ne?
Aber ich würde zumindest, also bei dem, glaube ich, kann man aus der Hintertor sehr klar sagen, da ist nichts zu machen, der muss Atubolo in der anderen Ecke stehen, muss sich darauf verlassen, dass der Verteidiger das andere Eck zumacht und dann ist das jetzt keins von denen, wo er zu langsam fällt oder so. Kommt halt dazu, dass es jetzt bei, es waren dann zwei Schüsse aufs Tor und zwei Tore, zu dem Zeitpunkt. Das wird nicht besser bis zum 5:0. Nach dem 5:0 gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, zum ersten Mal einen Schuss aufs Tor, der nicht reingeht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich bei allen sagen würde, dass man da wenig halten kann. Aber genau, können wir dann bei den Toren nochmal schauen. War halt schon ein harter Knockout erstmal, ne? Also da danach zurückzukommen ist rough, obwohl es jetzt nur ein Tor braucht. Aber was mir Mut gegeben hat, war halt Bayern, Lens und so, dass man jetzt echt ein paar Mal gesehen hat, dass es mental bei der Mannschaft nicht hapert. Aber in den nächsten Minuten spielen eigentlich mehr West Ham und sind da deutlich näher nochmal dran. Das ist einfach ständig Flanken. Man macht's, verteidigt es ganz gut, aber hat ein bisschen gedauert, fand ich, bis der SC da wieder rauskam aus dem kleinen Loch. Vor der Halbzeit allerdings gar nicht so übel, weil da hatte man ja schon nochmal ein paar Situationen. Eggestein nochmal so ein Schuss, der dann nicht so gefährlich war, aber in Ordnung. So,
da er kam zumindest aufs Tor.
Ja, er kam aufs Tor, nicht zu
erfahren. Ohne es böse klingen zu wollen, schon gut ist.
Er hat doch gerade erst sein Tor geschossen.
Ja, ja, deswegen, das macht es ein bisschen kaputt. Aber nee, ist schon richtig. Man war, das ist eben das, was ich vorhin auch ein bisschen gemeint habe, man war nicht so wie im Hinspiel, wo das Tor fällt, man wusste, ja gut, das Spiel ist eigentlich schon vorbei. Mhm. Das fand ich halt wirklich gar nicht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so dieselben Gedankengänge hatte im Hinblick auf, ja, gegen Bayern hat man es geschafft, gegen Lens hat man es geschafft. Irgendwie, ich wusste, okay, das so ein Spiel wird es nicht. Aber ich habe trotzdem echt dran geglaubt, weil sie eben sich da auch dann wieder fast schon festgesetzt hatten zwischendurch am Ende der Halbzeit. Viel Ballbesitz hatten, gut den Ball haben laufen lassen. Evo hat ein, zwei schöne Triplings gemacht, mal ein, zwei Leute aussteigen lassen. Fabianski war aber auch einfach dann gut in solchen Sachen, hat viele Bälle oder beziehungsweise Hereingaben auch einfach sehr routiniert abgefangen. Das muss man dann auch an der Stelle mal erwähnen. Da war jetzt nichts krass Gefährliches dann dabei von außen. Man denkt, okay, die Flanke, die so rauszupicken, das ist krass, aber das war einfach sehr, sehr routiniert. Und so war es dann eigentlich nur dieser Schluss von Eggestein eben, der dann ein bisschen flach und ein bisschen fast und verhungert ist und Fabianski dann gehalten hat.
Und Grifo hatte nochmal so eben einen vom Strafraum-Eck, wo er dann aufs kurze Eck geschossen hat, war jetzt dann auch nicht krass. Ja, ich war ganz froh dann, dass halt das Halbzeit war. Warum ich dann eben mehr so negativ Anführungszeichen war, weil es halt einfach schon so deutlich wirkte, dass West Ham wirklich besser und dazu sehr souverän ist, was schwer zu brechen ist. Ich hatte aber schon eben auch den Eindruck, jetzt riskier es halt voll und probier alles, was geht und schieb ein bisschen höher, weil man halt so auf hohes Pressing hat man halt schon verzichtet größtenteils. Und das hätte ich dann als Hoffnung für die zweite Halbzeit gehabt, dass man vielleicht ein bisschen auch ins Gegenpressing kommt, paar hohe Ballgewinne hat und mal guckt, ob dann dieser Abwehrverbund nicht dadurch ein bisschen zu locken ist. War dann aber auch nicht unbedingt so. Mischa, wie war es bei dir zur Halbzeit?
Zur Halbzeit ging es noch. Also ja, weil ich glaube, da hatte man ja die guten Szenen, haben wir jetzt auch schon besprochen, ne? Eigentlich vor den, nach den Toren. Ja, vor dem ersten Tor, nach dem zweiten Tor hatte man gute Szenen. Eigentlich durchgängig. Und ich dachte halt, ein Tor kann schon irgendwie fallen. Weiß nicht. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet sehe ich es jetzt nicht mehr so. ich weiß nicht, es gab dann irgendwann in der zweiten Halbzeit auch, lass uns dann drüber sprechen.
Ja. Genau. Man macht ja was anderes. Grifo geht runter und Gregoritsch kommt. Hatte ich so jetzt nicht auf dem Schirm. Also ich dachte, Gregoritsch kommt irgendwann, hätte aber auch nicht den Wechsel unbedingt erwartet. Interessant, macht Streich nicht so oft. War Grifo für euch auch so deutlich schlechter? Oder war das mehr taktisch?
Also Grifo ist für mich jetzt ohnehin langsam ein bisschen ein Fragezeichen irgendwie. Mhm. Wir haben diese Saison, glaube ich, häufig darüber gesprochen, dass einfach Grifo ohne Günther nicht so gut ist. Und ich langsam sieht man es auch in Statistiken und ich weiß nicht so genau, woran es liegt. Also und er scheint auch, also ich habe jetzt heute, habe ich so oft das Gefühl, von wegen Körpersprache und solche Sachen sagen was aus. Er ist jetzt auch nicht so genervt oder so, wenn er runtergeht. Also jetzt bei dem Spiel hat man es ja eh nicht gesehen, weil es eine Halbzeit ist, aber ich hatte auch so grundsätzlich das Gefühl, er fügt sich gerade so ein bisschen in seine Rolle und irgendwas scheint, also ich weiß nicht, ob man da spekulieren muss, aber ich habe das Gefühl, irgendwas beschäftigt ihn.
Wie alt ist das Grifo eigentlich?
Ja, auch 30.
Wird 31, glaube ich, dieses Jahr oder jetzt bald. Ja, das ist dann doch manchmal so langsam das Alter, was dann zumindest minimal reinkommt. Und wer weiß, ob nicht, ich meine, wir kennen ja alles seinen Italien-Traum. Wer weiß, ob da im Hintergrund irgendwas sogar noch pocht oder so, jetzt nebenan der Ziehvater geht. Aber sorry, ich fange schon wieder an zu spekulieren. Aber ich glaube halt schon, dass gerade diese, du hast gerade gesagt, mit Günni, was dieses Jahr halt, was man echt gemerkt hat. Und dass er dann alleine dann, ich weiß nicht, ob man dann alleine merkt, dass man vielleicht nicht der Unterschiedsspieler ist ohne den kongenialen Partner, wie man vielleicht immer dachte, man wäre es. Weiß ich nicht, ob es vielleicht. Oder es ist viel simpler. Ich meine, er ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden. Vielleicht schläft er einfach gerade nicht gut. So, das ist einfach
Sowas
auch.
kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, gerade irgendwie. Ja, an
Das
sowas
ist.
habe ich auch gedacht.
Sowas kann natürlich auch immer sein.
Aber es gibt, sorry, wegen diesen Spekulationen, ist jetzt ist ein bisschen bescheuert, aber beim 5-0 will ich eigentlich nie so viel über das Spiel reden. Aber es gibt manchmal so Aussagen, wie zum Beispiel auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel mit Eggestein. Der sagt dann sowas wie: Wir hatten einige Probleme die Saison, und intern wissen wir auch, oder wir wissen auch, woran es lag, und es lag an unterschiedliche Sachen. Streich hat, glaube ich, irgendwie mal gesagt, dass manche Leute mit Dingen zu tun haben, irgendwie auch, die nicht immer mit Fußball zu tun haben, irgendwie so Kram. Ich weiß nicht, was, also ja, dann habe ich gedacht, vielleicht liegt es das daran, dass manche nicht so ganz an ihr Leistungsmoment rankommen, oder zumindest finde ich es interessant bei Grifo, weil ich da halt sagen würde, das ist eine der großen Überraschungen dieser Saison, dass ich jetzt langsam das Gefühl habe, man kann Grifo eher rausnehmen als Doan oder Schalay aktuell.
Gehe ich
Ja.
mit.
Glaube ich, da sind wir uns einig. Jemand, den man, um das ein bisschen vorwegzugreifen, tatsächlich sonst auch selten rausnimmt, der mir aber in der ersten Halbzeit nicht gut gefallen hat, war Höfler. Und das, also ich habe zumindest zweimal gesagt, boah, man braucht halt echt ein gutes Höfler-Spiel heute, weil er in den letzten Wochen halt auch extrem gut war und da auf einer Form war, wo ich tatsächlich unironisch sagen würde, dass man da über eine Nationalmannschaftsnominierung nachdenken könnte, quasi.
Naja.
Und wäre sicher, dass er immer diese Form hätte oder so. Und das war es halt da tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon mal, die haben schon einiges dagegen gemacht, aber wenn ich jetzt im Zentrum jemanden positiv hervorgehoben hätte, wäre es halt tatsächlich Eggestein gewesen. Hat nicht die gleiche Aufgabe. Alles klar, ne? Höfler war oft das erste Anspielmoment nach der Abwehrkette und so, ist oft in der Abwehrkette zum Aufbauen, musste da mit dem hohen Angriffspressing umgehen. Aber also so krass, wie es die letzten Wochen gelöst hat, sah es da wirklich nicht aus. Würde mir jemand widersprechen?
Ganz und gar nicht, nee. Also aber auch nicht schlecht, ne? Also es gab auch einmal diese Szene irgendwann in der zweiten Halbzeit, die auch so typisch war, dass er sich anbietet für einen kurzen Pass. Atubolo spielt den etwas schärfer, er lässt den Ball an sich vorbeigehen und dribbelt dann praktisch so durch die erste Pressinglinie, was schon beeindruckend aussieht. Also genau das war ja das, was in Bayern zwei, dreimal funktioniert hat und man dann ja einem irgendwie die Gesichtszüge entgleist sind, weil man es nicht fassen konnte. Und das war eigentlich auch nicht schlecht, aber es stimmt, dass größtenteils hatte die Duelle eben nicht gewonnen.
Wenn wir schon bei Eggestein sind, es gab direkt nach der Halbzeit die schöne Szene, wo Eggestein zwei Leute hat stehen lassen und dann direkt Gregoritsch gesucht hat, der hingefallen ist, da statt dann. Aber nach der Halbzeit hatte ich dann schon noch mal so ein bisschen, okay, jetzt wird es so ein Kampfspiel und man muss sich halt irgendwie reinbringen. Irgendwas von West Ham zu sehen war eigentlich nicht. Und dann stand es 3-0. Und dann habe ich schon gedacht, okay, also ich habe aufgehört, so wirklich dran zu glauben, auch wenn ich es mir natürlich noch eingeredet habe. Aber ja, also das war schon etwas vernichtend und kam aus dem Nichts in der zweiten Halbzeit zumindest. Hat euch das Tor in der Entstehung auch so geärgert, weil Patrick meinte, ja gut, was lässt Freiburg öfter mal zu? Also das Tor fällt nach so einem Chip in rechts auf den Strafraum und oder so ein paar Direktpass halt und der Pass in die Mitte wird dann abgewehrt von Eggestein. Dann steht aber Creswell da am Strafraum-Eck ganz frei, also wirklich so ein Radius von so 10 Metern zum nächsten Freiburger vor ihm. Und stürzen auch nicht so richtig raus, nur Ginter macht dann irgendwie noch Druck und dann schiebt er ihn durch alle durch oder knallt ihn durch alle durch, direkt an den Innenpfosten. Fehler? Fragezeichen?
Weiß ich auch nicht richtig. Sieht blöd aus, weil drei Leute, könnten rausrennen, keiner rennt raus erstmal für eine Sekunde. Ob denn diese Sekunde wirklich so viel hilft, dass der den Schuss dann nicht so perfekt ins Eck setzt, das kann man irgendwie im Nachhinein auch nicht richtig sagen. Aber ja, also ich meine, mit Vergleich zum Hinspiel und dem Bayern-Spiel, glaube ich, es wäre nicht so passiert. Aber ich aktuell passiert es halt.
Also mich hat es ein bisschen geärgert, weil er halt wirklich sehr viel Raum hat. Also da ist wirklich keiner da. 10 Meter, ich glaube, da lügst du auch nicht, Julian, wenn man da 10 Meter sagt. Und er hat halt nicht nur den Ball Zeit, den Ball anzunehmen, er kann ihn sogar nochmal vor sich hinlegen, wirklich nochmal Maß nehmen und wirklich zielen. Und das hat mich dann schon geärgert, weil es, ich weiß nicht, ob es vermeidbar war. Also vielleicht kannst du das, muss dann einer besser rausdrücken oder so, aber es war dann trotzdem ein guter Schuss und einfach sehr, sehr gut gemacht von Cresswell. Aber irgendwie hat es mich geärgert, weil es so wirklich, du hast auch gesagt, aus dem absoluten Nichts kam einfach. Man kam gut in die Halbzeit rein eigentlich und man hat sich dann mit dem dritten Schuss einen dritten Treffer gefangen. Es war einfach ein klar, weiterer Nackenschlag.
Ja. Und ich denke, auch hier nichts zu halten, ne? Also von daher bleiben es bei 3 Schüssen 3 machtlose Tore.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann, also ich glaube, da habe ich es mir dann auch eher eingeredet, als dass ich wirklich gedacht habe, das kann irgendwie funktionieren, einfach weil, aber ich dachte auch, ich meine, manchmal hat man ja auch Glück einfach.
Ja.
Also es gibt ja einfach so Spiele, wo dann irgendwie einer reinfällt und dazu hätte es ja genug Möglichkeiten gegeben und dass sich das Spiel, die Spieldynamik dann einfach nochmal ändert. Ja, aber es, also auch das jetzt im Nachhinein und gerade wenn man jetzt den Rest des Spiels sieht, hatte man auch das Gefühl, die sind jetzt nicht so richtig fit. Und die können sich da jetzt nicht mehr so gut dem entgegenstemmen.
Frage mich halt aber tatsächlich, ob das dann eine körperliche oder eine mentale Fitness ist, ja, weil oft unterschieden wird, weil das wirkte dann schon auch, als ob man mit dem 3-0 irgendwie nicht mehr umgehen kann. Vielleicht als letztes noch zu dieser Szene, Doan steht halt irgendwie so hinter ihm und also ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie zugeordnet ist, aber es entsteht halt ein riesiger Raum, weil halt Eggestein zu Recht mit seinem Gegenspieler, der ja sonst den Flachpass bekommen hätte, mitgeht, ist auch gut verteidigt. Und Doan nimmt ihn nicht. Links außen ist auch noch einer. Vielleicht dachte Doan, er muss sich irgendwie dahin orientieren. Lissadier lässt den bewusst frei, um in einem Strafraum zu helfen. Aber also eigentlich hätte ich halt gesagt, warum ist Doan eigentlich nicht bei Cresswell? Also warum geht er diesen Weg nicht mit? Und das wäre dann eben vermutlich genauso eine mentale Fitnessfrage. Also, dass er keinen Bock hatte, vielleicht die 5 Meter zu machen oder dachte, ah ja, oder nicht aufgepasst hat, dass der gerade anläuft. Aber eigentlich würde ich sagen, ist Doan da, obwohl jetzt alle Leute nicht richtig rausrücken, hätte er es verhindern können, wenn er mitrückt, weil alle anderen machen die Wege da eigentlich. Das war dann schon auch irgendwie doof. Und dann müsste es eigentlich jetzt einen Sturmlauf geben und den gab es nicht so richtig. Heißt, dann zieht sich ein bisschen zurück. Ich gehe jetzt mal schneller durch, damit wir es nicht jetzt jede Szene da durch müssen. Aber also Paqueta hat noch eine große Chance zum 4-0 direkt mit einem Kopfball. Und ja, also größtenteils dann Mittelfeld geplänkelt, sage ich mal. Doan hat so einen Distanzschuss, der klar vorbeigeht. Und der SC versucht es dann tatsächlich mit Wechseln. Und die waren dann schon interessant. Muslia darf eine halbe Stunde spielen. Er kommt für Höfler. Und Kübler kommt für Gulde. Den habe ich nicht so 100% verstanden, den Wechsel, muss ich sagen. Aber halt dann vielleicht doch einfach der Versuch, da nochmal körperlich mehr Power reinzubringen, würde ich tippen.
Ja. Und interessant war es ja auch, dass Kübler wirklich auf der Gulde-Position gespielt hat. Mhm. Ich dachte dann erst, ah ja, okay, genau, dann Kübler für Sildilia und dann, ne, und dann schiebt sie es halt so rum. Aber ja, er hat wirklich einfach dort gespielt und hat das nicht schlecht gemacht, aber ja, vielleicht wollte man ein bisschen mehr Tempo reinbringen. Oder ach, einfach durchrotieren. Und ich meine, Gulde hatte echt nicht den besten Tag. Ja. Aber da war, fand ich auch, das Streich jetzt insgesamt in so ein, ach komm, wir probieren ein paar Sachen aus. Es läuft hier nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, Modus. Und deswegen kamen mir dann auch in der 68. noch Röhl und Philipp für Höhler und Sildilia. Und Röhl ist dann auf die Rechtsverteidigerposition gegangen.
Das war wild.
Ja, dann wurde es wirklich ein bisschen wild. Muslia Sechser, interessant fand ich auf jeden Fall. Also weil ich mir schon gedacht habe, dass der das prinzipiell könnte von seinen, von dem, wie er spielt. Aber ja, why not? 2. Sechser, kann man schon mal machen. Er war jetzt aber nicht 2., ne? Sondern da war er dann richtig Sechser, oder?
Ja, ich fand das auch schon cool. Also es war ja das, was ich in der Halbzeit halt wollte, dass man sagt dann, okay, so, dann Ich wollte nicht, dass man jetzt einfach leise jetzt dem 3-0 entgegengeht oder so, weil West Ham wird von sich aus nichts mehr machen. Die werden kontern, die werden ihre 3-4 hundertprozentigen vermutlich daraus kriegen. So kam es ja dann auch, nur ein bisschen anders, als ich dachte. Und dann musst du halt irgendwie hoffen, dass du noch einen reinstolperst und nochmal Druck machst. Und deswegen, ich fand die Wechsel schon cool so, dass man da wirklich, kannst du nichts vorwerfen, denke ich, am Schluss. Geklappt hat es jetzt nicht so tolle, würde ich sagen. Hat auch nicht geholfen, dass die Flankenqualität insgesamt an dem Tag wieder grausig war. Also Doans Flanken waren leider völlig daneben, nicht viel Bochum. Und Röhl hatte da dann von hinten auch nicht so wirklich Impact, obwohl er viele Wege gemacht hat, aber wirkte da auch nicht so ganz in der Form, die er schon hatte. Was bei jungen Spielern ja auch normal ist und so. Es gab jetzt keine krassen Szenen, würde ich sagen, die man hat. Es gibt einen schönen Distanzschuss von Muslia, aber jetzt auch nicht krass gefährlich. Und ansonsten ist es halt eigentlich, West Ham steht, Freiburg versucht, aber kommt nicht durch. Und ich glaube, dann kann man das 4-0 schon nehmen. Möchte jemand über das objektiv sehr schöne Tor sprechen?
Udus nimmt sich den Ball in der eigenen Hälfte, läuft durch und macht ihn ins Rechtsunterreck rein, um es schnell abzuhaken.
Wenn ja, man FIFA auf Anfänger halt spielt.
Das war auch mein Gedanke.
Wenn man FIFA auf Anfänger spielt, ja. Ist man dann ein sehr guter Spieler oder war es vielleicht auch alles ein bisschen zu leicht?
Er bekommt halt wirklich keine Gegenwehr, also so gar nicht. Es ist nicht mal so, dass er sich groß anstrengen muss, um da vorbeizusprinten an einfach allen. Ja. Und also es war dann toll gemacht und der Abschluss ist halt auch wieder gut ins Rechtsunterreck. Auch hier kann, glaube ich, Arthur Bolo auch nichts machen. Also er ist da wirklich komplett machtlos, obwohl der Ball immer in die gleiche Ecke geht bei allen Toren. Aber also so ein bisschen Gegenwehr dürfte halt schon erlaubt sein. Auch wenn man da vielleicht mit einem Muslia-Sechser oder halt mit Leuten spielt auf Positionen, die dort nicht unbedingt Stamm sind. Also dass man jemand, der dir entgegensprintet, mal ein Spine hinstellt oder so, das sollte man trotzdem versuchen.
Vielleicht muss ich jetzt auch echt nochmal kurz sagen, weil dass das nicht, also eigentlich hat sich damit Muslia für diese Sechserposition auch wieder disqualifiziert. Also, weil das ist ja vorher nicht passiert, also die ganze Zeit. Man sah schon manchmal ein bisschen blöd aus, ein bisschen zu langsam und so, aber da das West Ham die individuelle Klasse dann so ausspielen kann, wie sie es am Ende teilweise gemacht haben, da ist dann, glaube ich, halt doch irgendwie mit Höfler und Gulde und allem drum und dran das Ganze dann doch ein bisschen sicherer und dass dann sowas eben nicht passiert.
Ich möchte ein bisschen dagegen einwenden. Den Sechser in der Rolle gibt da in der Szene Eggestein. Und der üble Fehlpass, der dazu führt, ist ein Versuch von Kübler auf Gregoritsch zu spielen. Der Kübler sich sogar noch beschwert, was ich überhaupt nicht sehe, weil der Pass ist eben irgendwie 2 Meter in den Rücken. Und ja, also dass da keine geordnete Sechserpräsenz ist in der Situation, fand ich irgendwie relativ klar. Eggestein macht es dann auch nicht toll, ne? Aber ja, das war dann auch wirklich von allen. Also das Wort Klassenunterschied passt an dem Tag, aber vor allem auf die Szene, das war schon hart. Ja. Dann war es gelaufen. Die einzigen Freiburger, die noch wirklich Gas gegeben haben, war der Gästeblock. Auch zumindest vor dem 4-0 war das enorm beeindruckend, was man am TV noch mitbekommen hat an Trotz und Stimmungsversuchen. Und das ist ja dann auch klassischerweise, ne, wenn so ein Spiel komplett schief geht, dann feierst du halt einfach noch, dass du jetzt in Europa unterwegs bist. Ich glaube, das hat man dann auch nach dem Spiel noch ganz gut gesehen. SC hat jetzt nicht aufgehört zu spielen, so, dann hat noch nach vorne gespielt, aber nicht mehr halt, es war klar, dass das irgendwie gelaufen ist. Keine richtigen Torchancen mehr bekommen, und dann fällt auch noch ein 5. Tor, wieder Kudus. Diesmal war es dann aber tatsächlich einfach, ja, also von allen irgendwie nicht toll gemacht. Und vielleicht kann man diesmal tatsächlich dann drüber reden, ob man den irgendwie halten kann. Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich glaube, Bowen ist es, der den Ball da direkt für ihn ablegt und dann knallt der da aus 17 Metern aufs Eck. Auch den würde ich wirklich sagen, sehr, sehr hart getroffen. Habt ihr irgendwen, der klar was falsch macht?
Nee, da hat halt das ganze Verhalten nicht mehr gestimmt. Also das war dann so dieser Effekt ein bisschen. Also da war jetzt halt de facto wirklich nichts mehr möglich. Kopf war leer. Körper hat vielleicht nicht mehr komplett mitgespielt. Dann hat gar keine Zuordnung mehr gestimmt. Dann auch Arthur geht, also springt da auch nicht richtig hin. Ich glaube aber auch nicht, dass wenn er da mega krass die Parade ausgefahren hätte, dass er da dran gekommen wäre, weil der Schuss auch wieder super platziert war. War dann jetzt warm drüber, es war halt bitter, weil 5-0, also auch wenn es zwischendurch ein Klassenunterschied war in vielen individuellen Aktionen, war das halt schon für mich zumindest deutlich über dem, was eigentlich das Spiel hergegeben hat. Und das tat einfach dann schon sehr, sehr weh. Das auch vor allem, West Ham hatte halt leider Bock. Also die hätten irgendwann, so in der Schlussphase hat man gemerkt, die würden am liebsten jetzt noch 6, 7, 8 Tore machen. Und das tat schon ein bisschen weh dann irgendwie.
Auch Fans, die bei jedem Pass hey,
Oh,
machen, das ist so hart.
wirklich.
Gerade auch, ich meine, gegen Man City oder so, okay, ne? Aber das ist ja nicht mal eine Ballbesitzmannschaft.
Nee,
Die
das absolute Gegenteil.
dann, das war auch hart, fand ich. Aber hey, das irgendwie gehört es halt auch dazu, ne? Dass man als Freiburg sich in Europa auch mal eine blutige Nase holt. Hätte nicht 5-0 ausgehen müssen. 5-2 wäre besser gewesen. Hätte mehr Spaß gemacht.
Ja.
Aber auch Klatschen gehören zum Fußball dazu, ne?
Hätte noch 6-0
2-2
sein
wäre
können.
deutlich besser gewesen.
Wäre deutlich besser gewesen. Hätte 6-0 werden können. Atubolu kommt noch dran. Da wurde es dann auch wirklich albern. Da haben sie sich dann im Strafraum wirklich alle hergespielt. Und vielleicht passend zum kompletten Spiel, Kübler nach der Einwechslung hat das da ebenfalls nicht besser gemacht als alle anderen. Günni komplett weg von seinem Gegenspieler, leider auch das komplette Spiel fand ich ihn deutlich unterlegen, auch auf links, weil wir ihn jetzt noch gar nicht hatten. Also Günther hatte wenig Akzente nach vorne und defensiv auch immer wieder keinen Stich gesehen. Das war auch nicht sein Spiel. Vielleicht auch noch mal deutlich zu sehen, dass er halt noch nicht in seiner Regular Form ist, insgesamt. Und Atubolu hält den, jetzt wo ich die ganze Zeit gesagt habe, Atubolu kann für nichts was. Ich finde fast, dass er den hier hält, eigentlich am schlechtesten macht, weil eigentlich macht er genau das, was wir immer gesagt haben, dass eigentlich genau das Schlechte ist, nämlich er dreht sich weg und er hat die Arme unten, macht sich möglichst klein. Und ich glaube, der Kommentator meint nämlich, er macht sich breit und dann siehst du diese Wiederholung, wie er so halb weggedreht da steht und das geringstmögliche Ziel abgibt. Aber mit der Schulter lenkt er ihn ab. Das ist natürlich der Vorteil von Atubolo, so seine Schulter ist einfach
Egal.
breit. Aber ja, also ich fand das jetzt, wenn es die zwei Sachen gibt bei Atubolo, dann ist es das flach in die Ecke und die Sachen. Dieses Breitmachen, weil klar, da war halt auch Flecken immer enorm stabil, aber reicht in dem Fall, um das Sechste zu verhindern.
Jo,
Und dann ist rum.
ganz rum, zum Glück.
Ja, dass er noch 2 Minuten Nachspielzeit gegeben hat, hätte ich nicht gebraucht, ehrlich gesagt, bei 5-0, aber die UEFA ist da vielleicht strenger, ich weiß es nicht. Ja, jetzt haben wir ein paar Mal gesagt, das hätte auch irgendwie besser laufen können, anders kommen können, aber ich glaube, dass man hier zu Recht ausgeschieden ist, ist Konsens, Paddy.
Ja, voll. Da gibt es nichts zu rütteln. Besser war klar besser. Man muss dann sagen, dass dann, wir reden ja nicht über eine Tabelle, ob es dann 2-0 oder 5-0 oder 8-0 ausgeht, ist egal, raus ist raus. Aber ich finde, man hat es schon den Spielern angemerkt, also es gibt ja dieses kleine Video, was dann gestern vom SC gepostet wurde, wo sie vor dem Gästeblock stehen. Das hat einigen richtig weh, auch so unterlegen gewesen zu sein und dass dann halt nicht nur wieder im Achtelfinale-Schluss ist, was glaube ich, wo wir alle unterschreiben können, das ist einfach verrückt, dass wir jetzt zum zweiten Jahr in Folge im Achtelfinale waren, sogar diesmal über den Weg Zwischenrunde und alles, was da passiert ist, das Spiel gegen Lors, das sind einmalige Erlebnisse gewesen. Aber ich glaube, gestern hättest du zu keinem Spieler sagen können, ja komm, es war doch wieder Achtelfinale, das ist alles super. Die waren richtig am Boden. Und das war ich auch und kann das deswegen ein bisschen nachvollziehen und habe dann gestern nicht das Positive daran gesehen. An dieser eigentlich sehr, sehr schönen Europapokalreise dieses Jahr auch wieder.
Ja, ich glaube auch, das liegt auch daran, dass man das im Europapokal jetzt die letzten 2 Jahre so eben nicht hatte. Also ich glaube, wir kennen das aus der Liga, wir kennen es irgendwie auch mal aus dem Pokal oder so, dass man dann irgendwie richtig auf die Schnauze bekommt, wenn man rausfliegt. Aber im Europapokal gegen Juve war es halt auch nicht so. Und ja, und die Hinspiele, auch wenn das Hinspiel, auch wenn in der Gruppenphase Freiburg da beim Spiel in West Ham ganz schön unterlegen war, war es halt doch nur ein 2-0 und deswegen konnte man irgendwie auch, also sah das halt alles gut aus. Dazu kommen diese 5-0-Siege gegen Topola und Olympiakos, die halt, Olympiakos schon wieder, ne? Ja, genau, wo es halt, wo man sich sehr, sehr gut verkauft hat und es sah halt nicht so aus, dass Freiburg da nicht hingehört oder so. Also auch letztes Jahr im Achtelfinale nicht. Und dieses Mal sah es halt so aus, als ob die nicht ins Achtelfinale gehören, genauso wie Prag nicht und so weiter, weil halt einfach andere Kaliber da dabei sind. Das war, ja, ist schade, dass man das jetzt irgendwie auch, ich meine, wir wussten es, glaube ich, alle, aber jetzt hat man es halt auch gesehen und gezeigt und jetzt wissen es die anderen auch, leider.
Ja, und das weiß nicht, gleichzeitig gab es ja jetzt zuletzt mehrfach Spiele, wo du dann doch irgendwie dachtest, ah, okay, wenn die alle fit werden, zusammenspielen, dann ist das wieder schon eine Mannschaft, die Potenzial hat, deutlich besser zu spielen, als sie zuletzt gemacht hat. Und eben da so Spiele wie Lens ist natürlich jetzt nicht der Standard, aber auch gegen Bayern München, wo man ja ein durchaus verdientes 2-2 gespielt hat oder so, hat dann schon nochmal angedeutet und dann schlägst du sie auch noch zu Hause, wieder nicht unverdient, dann hast du halt natürlich schon auch dir, also wir haben es uns nicht nur eingeredet, dass da was möglich ist, denke ich, und trotzdem war dann halt einfach nichts möglich und das ist natürlich schon ernüchternd.
Aber ich glaube auch, wenn man das jetzt nochmal als Gesamtpaket nimmt, also es gab dieses Spiel gegen Lens und dann gab es das Augsburg-Spiel, ne? Mhm. Und dann hatte man diese 5 Tage frei oder so, ist das richtig? Das dann Freitag Bayern und da hat man dann ja irgendwie einfach nochmal umgestellt und hatte diese 5-6 Tage frei und war so halbwegs erholt, hatten wir das Gefühl, glaube ich, alle. Und dann hat man eben das Bayern-Spiel gespielt, das West Ham-Spiel gespielt, die beiden in einem sehr großen Abstand, waren sehr, sehr gut. Dann das Bochum-Spiel war schon nicht mehr so gut, also da kann man halt unentschieden spielen auf jeden Fall, gegen Tabellen 15. Und das war jetzt das 4. Spiel, praktisch in der gleichen Formation mit den gleichen Spielern, jetzt egal, ob da 1-2 ausgetauscht wurden. Und das war dann vielleicht einfach zu viel bei einer Mannschaft, bei der wir ja eigentlich schon die ganze Saison darüber sprechen. Eigentlich kann sie das Pensum nicht so richtig gehen. Eigentlich sind die gerade nicht irgendwie fit genug für. Zumindest habe ich mir das so auch erklärt, warum das dann eigentlich, warum man im Nachhinein gesehen zwar immer mal wieder ein bisschen gute Phasen hatte, aber auch das Gefühl hatte, wenn West Ham Druck macht, dann kann man dem nicht so richtig was entgegensetzen.
Würde ich aber auch sagen, das ist dann auch in Ordnung, wenn man dann jetzt einfach mal auf West Ham blickt, auf den Kader, den die haben, was sie dort für ein Budget dahinter haben, was sie auch in der Premier League Jahr für Jahr abreißen. Dann muss man sich halt eingestehen, es ist dann halt dann doch eine andere Liga, also nicht nur als de facto eine andere Liga ist, sondern einfach wenn man dann halt einen Kudus hat mit einem Marktwert von 50 Millionen oder so und Pakete mit 65, diese beiden sind ja allein so viel wert wie gefühlt der ganze FC. Dass man dann auch mal so einen Klassenunterschied sieht, ist dann auch in Ordnung. Also dann ist es halt so. Trotzdem geil, dass man dann im Hinspiel den richtig auf die Füße stehen konnte und so ein Erfolgserlebnis feiern konnte. Wenn man nicht die komplett 100% auf den Platz bekommt als Underdog, dann wird's schwer. Das erleben wir häufig gegen Bayern, das erleben wir leider sehr häufig in Dortmund beispielsweise. Dann hast du halt diese Unterschiede und dann ist es aber auch so, da ist jetzt auch nichts, wo man jetzt sagen kann, ja gut, jetzt sollen die sich mal im Riemen reißen, dann wäre das ganz anders gelaufen. Nee, irgendwann muss man sich halt auch eingestehen, das sind dann halt trotzdem nochmal ganz andere Verhältnisse. Dafür hat man sich zumindest in, ich sag mal, 2 von 4 Spielen sehr, sehr gut verkauft gegen West Ham diese Saison.
Ja, ihr habt ja auch aber beide auf jeden Fall recht. Und jede Erklärung mit nur quasi, ja, davor hatte man halt Bochum oder so, ist zu einfach. Und ich glaube, an einem 5-0 ist einfach so wenig zu rütteln. Aber ich werde trotzdem, glaube ich, noch dieser Nicht-Rotation von Bochum irgendwie immer so ein bisschen in die Schuld geben. Einfach, weil es am einfachsten ist und bequemsten. Und dann denke ich mir, hätte man halt noch ein Lance-Spiel raushauen können. Und dann.
Aber wenn man aufgrund von 3 Punkten nächstes Jahr die Conference League erreicht.
Hätte ich natürlich lieber die Champions League genommen, die man, man diese eine Hürde West Ham geschlagen hätte. Ja, I know. Ja, mal schauen. Aber der Running Gag danach war ja auch immerhin, dass man so immerhin Leverkusen aus dem Weg gegangen ist. Dazu kommen wir gleich. jetzt am Ende des Spiels haben wir jetzt noch jemanden, über den wir nicht so viel gesprochen haben, und habt ihr einen Spieler des Spiels? Misha?
Ich glaube, ich gehe auch mit Eggestein mit, aber es ist auch irgendwie ein bisschen egal, fand ich. Ist jetzt gar niemand so total negativ rausgestochen, fand ich. Ja, also jetzt, ich habe vorhin gesagt, Guld ist nicht mit Antonio klargekommen, aber wenn der Ball ein bisschen kürzer kam und Höfler in Luftduell musste, kam er auch nicht gegen Antonio ran, und ich glaube, Gregoritsch, hätte man den dahingestellt, wäre, hätte das halt auch nicht geschafft. Ja, ich nehme Eggestein, und ansonsten, ja, war spannend, dass man Muslia ein bisschen länger gesehen hat.
Paddy?
Ich muss Lia gut. Ja, will ich da kurz einhaken. Der hat jetzt natürlich, weiß nicht, das Spiel, wo er große Werbung für sich machen konnte, aber ich finde es gut, dass er da wirklich eine halbe Stunde bekommen hat. Bin da vor allem dann sehr gespannt, wie wir ihn ab Sommer erleben werden und was er dann für eine Position im Kader haben wird. Bin ich auf jeden Fall positiv gestimmt, was den Transfer angeht. Spieler des Spiels, boah, schwierig. Ich glaube, ich gehe mit Choloi, weil er zumindest so bei den Offensivaktionen durchaus der Unruheherd war vorne. Und im Gegensatz zu Doan nicht so viele Fehler gemacht hat in der Offensive. Ich glaube, über Doan hatten wir quasi gar nicht gesprochen. Der hat mir nicht so gut gefallen. Also von seinen Ansätzen gut, aber leider in der Ausführung sehr häufig hat es gehapert. Das war bei Scholler besser. Und deswegen gehe ich mit ihm, aber ist jetzt auch nicht, weil er groß rausgestochen hat. Wird vielleicht noch negativ erwähnen wollen, fand ich wirklich Ginter. Es war kein gutes Ginter-Spiel. Lag natürlich auch an West Ham und so, aber er sah wirklich in vielen Situationen nicht gut aus. Spiel häufig einen Schritt zu spät, Zweikampf, ich glaube, die Quote zwar nicht, aber gefühlt hat er nicht ganz so viele gewonnen. Okay, er hat 100% der Crowdwins gewonnen, alles zurück.
Ich fand den Mitball auch nicht so toll tatsächlich. Ja. Also immer wieder dann auch dem Pressing, wie gesagt, schwere Position alles, aber immer wieder versucht, irgendwas zu finden, ist dann nicht gefunden, ist teilweise schlimmer gemacht, deswegen verstehe
seine,
ich das
schon. Seine langen Bälle waren nicht gut. Also die er versucht hat, dann so weit irgendwie Spielaufbau, die kam halt schlicht nicht an. Aber ja, sorry, Spieler des Spiels, Scholler.
Ja, das ist auch Alex' Pick, damit sind wir bei 2-2 zwischen Eggestein und Scholler. Und ich entscheide mich dann auch für Scholler, einfach aus Hoffnung, dass das mir zurückzahlt mit einem Dreierpack gegen Leverkusen. Den traue ich Maxi Eggestein jetzt weniger zu, aber der darf gerne wieder weiter so ordentliche Zentrumorganisation betreiben. Ja, und dann schließen wir das Spiel. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock gehabt, den anderen Europa-League-Kram anzugucken, auch weil es dann eh nicht mehr unser Wettbewerb ist. Aber man kann auch kurz sagen, Leverkusen in einem extrem dramatischen Comeback hat Karabakh geschlagen und damit verhindert, dass ausgerechnet Karabakh jetzt ihr fast eine Saison lange ungeschlagene Serie beendet. Hat mit 2 Toren in der Nachspielzeit, womit dann jedem Freiburger Fan hätte mir weitergekommen, wären klar gewesen, dass man automatisch Leverkusen ziehen muss, weil man ein legendär schlechtes Losglück hat. Und West Ham hat Leverkusen gezogen. Es ist natürlich kompletter Quatsch zu sagen, das wäre also die Freiburger Kugel gewesen, aber natürlich wäre es zu 100% die Freiburger Kugel, und deswegen kann man quasi froh sein, ausgeschieden zu sein. ich glaube, die Viertelfinals und sowas sind dann für mich jetzt nicht mehr von so riesiger Bedeutung, aber Leverkusen eben gegen West Ham, AS Rom gegen AC Mailand, Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool und Olympique Marseille gegen Benfica Lissabon. Im Vergleich zu anderen Jahren würde ich schon sagen, das ist ein verdammt gut besetztes Viertelfinale. Und hätte man es geschafft, da weiterzukommen, wären wir tatsächlich so ein bisschen der krasseste Außenseiter von allen gewesen, denke ich.
Das ist super, weißt du, hast du so krasse Auswärtsziele und sonst was, dann kriegst du Leverkusen. Also vielleicht ist es doch ganz gut, dass wir uns das nicht antun müssen.
Was ich halt schon gut gefunden hätte, wäre so Streich hört auf, Klopp hört auf und dann nochmal Freiburg-Liverpool Viertelfinale.
In Dublin dann meinst du. Dass sich einer von beiden noch mit dem Titel verabschiedet.
Genau, man sieht so.
Okay, Schluss.
Ja. Streich macht noch so ein Video. Ich laufe aus von Energie oder so.
Genau, so eins genau.
Das aber, ohne, also der ohne Liverpool los, aber eben das Leverkusen-West Ham-Spiel kann man nochmal als letzte Überleitung benutzen, weil das ist ja dann unser letzter Gegner und unser künftiger Gegner. Denn am Sonntag geht es weiter gegen Bayern 04 Leverkusen zu Hause gegen die beste Mannschaft Deutschlands und die irgendwie dazu auch noch das alles Glück der Welt auf ihrer Seite hat und alles Selbstvertrauen der Welt auf ihrer Seite, was zu dritt eine, man kennt es aus den besten Bayern-Jahren, unfassbare Kombination ist. Mischa, hast du realistische Hoffnungen, dass Leverkusen nach Karabakh irgendwie müde ankommt im Breisgau?
Nein. Ja, okay. Es ist ja auch, ich meine, die haben noch ein Heimspiel gehabt. Ist jetzt nicht mehr, dass Florian Wirtz vielleicht eine Nacht lang schlecht sitzt im Flieger oder so, sondern ja. Ich bin ganz froh, dass dieses Spiel genau jetzt stattfindet, weil ich mir da nicht viel ausrechne und man nach so einem schlechten Abend in West Ham wahrscheinlich auch nicht so viel, also ja, gegen Gladbach vielleicht auch schlechter aussähe als sonst. Und jetzt kann man dieses Streichspiel, hat man jetzt einfach gegen Leverkusen. Und das passt doch perfekt, oder? Dann kriegt man da nochmal 3-0 auf die Mütze und danach geht die Saison nochmal in die letzte Phase.
Bin da ein bisschen bei dir. Ich bin normalerweise immer ein Verfechter zu sagen, jede Serie reißt und gerade diese Serie von Leverkusen ist so verrückt, die muss irgendwann einfach reißen. Und deswegen, ja, warum nicht gegen uns? Aber ich glaube auch, dass dieses Spiel einfach schnell abhaken, hinter sich bekommen, die 0 Punkte, hoffentlich nicht so viele Tore bekommen, dann Länderspielpause, Kopf frei kriegen, kommt die Streichnachricht positiv oder negativ und egal, was es für eine Nachricht sein wird, wird es eine sein, die hoffentlich Motivation nochmal weckt, jetzt dann den Endspurt gegen hauptsächlich auch Gegner, die hinter uns stehen, nochmal anders anzugehen. Und deswegen, ich bin da bei dir und würde auch 0-3 sagen.
Wir haben einen komplett unerwarteten Tipp gleich dabei. Und ich gehe erstmal nämlich mit euch beiden mit. Ich erwarte hier sehr, sehr wenig, weil ich gerade gesagt habe, Eggestein darf das Zentrum organisieren, das darf er gerne wieder machen gegen Gladbach, aber nicht gegen Leverkusen. Da fehlt er wegen der 5. Gelben. Das heißt,
klug gewählt.
Ich tippe mal Röhl sehen, aber vielleicht sieht man ja dann sogar diese Muslia-Kombination oder so. Oder
Keitel.
Keitel könnte seine letzten Spiele nochmal machen, wer weiß. Und ja, also ich glaube, bei Leverkusen, das ist so, das läuft so krass. Also ich meine, ich wüsste wirklich gar nicht, was, also der Kraftakt, den es bräuchte, wie im Hinspiel, quasi um das Ding auch nur richtig eng zu machen, sehe ich jetzt nicht nach dem West Ham-Spiel und einer Rückreise. Und selbst der Kraftakt im Hinspiel hat nicht gereicht. Hätte aber reichen können, war ein gutes Spiel. Und ja, tippe auch auf einen 3-0-Sieg von Leverkusen. Alex hat gleich auf ein 0-4 getippt. Das ist zwar auch schon ein bisschen überraschend, weil Alex sonst irgendwie gerne positiver ist. Patrick hingegen glaubt an einen 3-1 Heimsieg. Da er jetzt nicht hier ist, um seinen Check verteidigen zu können.
In Leverkusen oder wo ist das Spiel?
Es wurde nicht verlegt, das bleibt in Freiburg.
Krass.
Er sagt, das hat kein wirklich gutes Gefühl für Sonntag. Bayer ist jetzt mehrmals gewankt, es ist Zeit, Trotzleistung und so. Also, ja, bin gespannt. Aber ich sehe es noch nicht so ganz. Naja.
Einen braucht's, oder? Der es so ein bisschen hochhält und Sonntag 15 Uhr werden wir alle auch denken, das könnte doch jetzt passieren. Warum eigentlich nicht?
Man spielt immer
im Stadion stehen und kurz vorm Anpfiff denke ich, ja, die machen wir platt, ganz klar. Ganz platt.
Man könnte Weltmeister werden. Also die Information habe ich ja vor einem halben Jahr schon gegeben. Das zeigt nochmal, wie lange diese fucking Serie von Leverkusen schon läuft, weil da lief sie auch schon lange. Die halten den inoffiziellen Weltmeistertitel, den man bekommt, wenn man das zuletzt haltende Team geschlagen hat, seit 1800 irgendwas, und den halten sie jetzt seit, glaube ich, Sommer und den hat ihnen keiner abgenommen, weil sie seitdem kein einziges Spiel verloren haben. Karabakh war am nächsten dran, mit zweimal in der Nachspielzeit das Ding noch herzugeben. Ja, mal gucken, vielleicht kann man sich ja da wenigstens seinen kleinen Titel holen. Alex, ist vielleicht auch deswegen jetzt eher pessimistisch, weil er dann eigentlich jetzt, weil er in London gewesen wäre und so, hat dann aber auch nochmal geschrieben, dass man gerade, dass es gerade eben schade ist, bei der Niederlage nicht dabei gewesen zu sein, weil natürlich dann auch nochmal sowas ein besonderes Erlebnis ist, auch dieses, man geht raus dabei und man ist dann nochmal zusammen und so und hat das abgeschlossen mit Erlebnis größer als Ergebnis. Da gehe ich natürlich nicht mit, aber das ist ein philosophischer Streit, den wir schon öfter hatten. Und ich glaube trotzdem, dass man jetzt, auch wenn das jetzt echt eine üble Niederlage war, dass ich jetzt nicht super negativ aus dieser internationalen Saison rausgehen kann damit. Das
war eine gute Saison insgesamt, oder?
Also dieser Lost-Sieg alleine ist halt einer, der lange im Gedächtnis bleibt. So.
Also gehe ich voll mit. Und mein Achtelfinale zum zweiten Jahr in Folge, das ist einfach eine krasse Leistung. Punkt. Trotzdem kann ich mich noch nicht drüber freuen. Also nee, noch überwiegt die Enttäuschung, weil ich hätte einfach auch gerne im Viertelfinale noch miterlebt. Und es nervt mich dann doch jetzt, wo ich dann auch in Europa jetzt die letzten zwei Jahre viel gereist bin, dass ich jetzt ausgerechnet bei dem Ausscheiden jetzt nicht mit dabei war, nervt mich dann wirklich ein bisschen. Ja. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass je nachdem, wie auch die Saison noch verlaufen wird, es halt womöglich die letzte europäische Phase oder Reise gewesen wäre für die nächsten hoffentlich nur ein, zwei Jahre oder so, man weiß es ja nicht, kann ja sonst wie laufen. Und deswegen bin ich gerade überwiegend dann echt noch ein bisschen das Negative über den Ausgang dessen.
Ja, man weiß es ja wirklich nicht.
Frankfurt gegen Aberdeen raus, oder?
Gegen, ich glaube, Jean-Gilloise, dachte ich.
Ja, gegen Union, ja. Mhm.
Ja. Ja, also man weiß es halt wirklich nie, ne? Ende der 90er hat 1860 München in der Champions League gespielt. Es hat nicht ewig gehalten. Man weiß nie, wann es das letzte Mal war und so, aber es
stimmt.
Ja, man hätte sich schöner verabschieden können, falls es letztes Mal war, aber ich glaube einfach, man hat jetzt noch eine Rückrunde. Mischa, du hast auch schon ein paar Mal angesprochen, so, es geht dann schon richtig los. Du hast es auch selber nochmal eingeschränkt auf Twitter. Das meintest ja gut, man spielt jetzt erstmal gegen Gladbach, was nicht so toll lief immer, und dann Leipzig. Aber danach kommt wirklich nur noch der Tabellenkeller. Also wenn man sich da jetzt wieder in Form bringen kann, dann kann man sich da schon wieder in die internationalen Plätze schießen. Gucken wir mal.
Jo, gucken wir mal, ne? Ja.
Vermutlich noch nicht.
Wenn du dann spielen magst, zweite Liga, Europapokal, alles möglich.
Ja, ich hoffe.
Zweite Liga wird knapp.
Ich glaube es auch. Dafür gibt es Gott sei Dank drei Teams, die richtig scheiße sind.
Yes. Alright. Okay. Dann hören wir uns nach Leverkusen wieder. Wissen noch nicht genau wie. Vielleicht warten wir ein bisschen, ob wenn dann die News rauskommen oder so, weil es ist ja Länderspielpause. Vielleicht machen wir es auch direkt. Schauen wir mal.
Und ja, ich glaube, wir machen es eher direkt, und falls Streich aufhören sollte, machen wir eine eigene Folge.
Ja,
ich auch, oder?
Also, ja, ich gehe auch davon aus. Ne?
Ja.
Obwohl, dann hat man vielleicht je nachdem einen Grund, die 3-0-Niederlage gegen Leverkusen ganz schnell abzuhaken.
Stimmt, das ja, ist richtig.
10 Minuten über das Spiel. Ja. Ey, vielleicht reden wir danach auch über den erwarteten 3-1-Sieg vom SC, den Patrick vorhergesagt hat, mit dem klassischen Warum denn nicht.
Eben.
Dann, Dankeschön.
Ich meine, man kann auch positiv anmerken, es wird für den Spotcast einfacher. Man muss jetzt nicht mehr jede Woche unter der Woche mehrere Episoden aufnehmen.
Ja, wirklich. Das ist wirklich etwas mehr Freizeit auf jeden Fall. Die Freiburger Fraktion der Allesfahrerinnen kann sich auch ein wenig entspannen. Ich glaube, die letzten zwei Jahre dürften echt übel in den Geldbeutel von einigen gegangen sein. Es ging bei mir schon ziemlich in den Geldbeutel und fahre nicht annähernd jedes Spiel. Von daher, es gibt Schlimmeres, aber natürlich ist es trotzdem besser, wenn das Konto leer und der SC Freiburg im Viertelfinale ist.
Das Sparschwein auch, ne?
Das Sparschwein auch. Und ja, denn trotzdem erstmal Dankeschön an euch beide. Und ich hoffe, Paddy hat noch einen schönen Resturlaub. Ich hoffe, der Strand sieht immer noch nett aus da draußen.
Der sieht immer noch nett aus. Wetter ist immer noch gut. Strahlend blauer Himmel. Es hat gerade 24 Grad. Ich gehe auch direkt gleich wieder raus.
Okay. Sehr schön. Dann viel Spaß dir.
Ja. Und ja, wir hören uns wieder nach dem nächsten Spiel. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.